Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Im Namen Allahs. Vor 20 Jahren wurde in Nordnigeria die Scharia eingeführt. Das islamische Rechtssystem brachte allerdings nicht die gewünschte soziale Gerechtigkeit und den ersehnten Frieden zwischen den Glaubensgemeinschaften. Lernen und Lehren mit Elis. Seit 10 Jahren gibt es das jüdische Begabtenförderungswerk in Berlin, benannt nach dem Historiker und Religionswissenschaftler Ernst Ludwig. Wie ich ehrlich. Und koschere Sextoys und keine Schuldgefühle. In Tel Aviv hat eine orthodoxe Jüdin, Tochter eines Rabbiners, den ersten koscheren Sexshop eröffnet und damit eine Debatte in Israel ausgelöst. Jetzt am kommenden Sonntag, vor 20 Jahren, gab es im Nordwesten Nigerias viel Jubel für den damaligen Gouverneur Ahmad Sani Yerima. Seine Entscheidung, nach vielen Jahren der Militärherrschaft und der sozialen Unzufriedenheit, die Scharia einzuführen, wurde von vielen Muslimen im Land getragen. In der größten Volkswirtschaft Afrikas sollte die Scharia, sprich ein System aus religiösen Gesetzen und Normen, die ersehnte Wende bringen. Man erhoffte sich unter anderem mehr Wohlstand und ein besseres Bildungs- und Gesundheitssystem. Nach 20 Jahren haben viele Muslime in Nigeria jedoch die Hoffnung auf bessere Zeiten verloren. Die islamische Gesetzgebung hat an den Lebensbedingungen nichts geändert.
Amra Aliyu ist 23 Jahre alt und lebt in Minna, der Hauptstadt des Bundesstaates Niger im Norden Nigerias. Seit Februar setzt sich die junge Muslimin unermüdlich gegen Missbrauch und sexuelle Gewalt ein. Im Internet schreibt sie unter dem Hashtag Arewa Metu Minna darüber und leistet in Schulen Aufklärungsarbeit. Die Aktivistin ist frustriert und kritisiert deutlich, was in der nordnigerianischen Gesellschaft alles schiefläuft.
Things are getting worse by the day.
Jeden Tag werden die Dinge schlechter. Man sieht kaum welche, die ein anständiges Leben führen wollen. Man muss sich nur die Kinderehen anschauen, die hier geschlossen werden. Niemand kümmert sich, wenn das Mädchen erst 14 ist. Wir verlieren unsere ethischen Grundsätze.
So morality, I don't know. I think we are losing it, really.
Dabei sollte vor 20 Jahren alles besser werden. Das hofften zahlreiche Muslime, als am 27. Oktober 1999 der Gouverneur von Zamfara, Ahmed Sani Yerima, ankündigte, die Scharia in seinem Bundesstaat einzuführen. Sie ist ein komplexes System aus Gesetzen und Normen, aus denen sich Rechte und Pflichten der Muslime ableiten. Je nach Rechtsschule gibt es unterschiedliche Interpretationen. Verboten sind beispielsweise außerehelicher Geschlechtsverkehr, Diebstahl, Straßenraub und der Genuss von Alkohol. Sie wird auch als ethische Richtlinie bezeichnet. In Nordnigeria war die Hoffnung groß, dass mit Hilfe der Scharia die Korruption eingedämmt wird, Verbrechen zurückgehen und es zu mehr sozialer Gerechtigkeit kommt. Dem Beispiel Zamfaras folgten 11 weitere Staaten im Norden, in denen sich die Mehrheit der Bevölkerung zum Islam bekennt. Wie die Entscheidung für einen Christen war, daran erinnert sich der katholische Bischof von Minna, Martin Igwe Osukwu. Es ist nicht in Ordnung, ein Gesetz einzuführen und dieses den Menschen aufzudrücken. Gute Gesetze werden normalerweise vor der Einführung diskutiert. Aber eines Morgens im Radio zu hören, dass wir jetzt in einem Scharia-Staat leben, ist nicht korrekt.
That is wrong.
Bis heute empfindet Bischof Osukwu die politische Entscheidung als Zwang. Dabei sind die Forderungen nach Einführung der islamischen Gesetzgebung alt. Vor der Kolonialzeit galt in den Reichen von Sokoto und Borno, die im heutigen Norden liegen, bereits die Scharia. Beide Reiche galten als mächtig und einflussreich, was der Scharia ein positives Image gab. Auch nach der Unabhängigkeit und während der verschiedenen Militärdiktaturen forderten Interessenverbände wie der Verband der muslimischen Studierenden wiederholt ihre Einführung. Cornelius Omonokwa, Geschäftsführer des Interreligiösen Rates von Nigeria, sagte zu: Ich war nicht überrascht. Im ganzen Land, auch unter Muslimen, hat die Entscheidung aber für Überraschungen gesorgt. Ein Muslim sagte mir aber: Wir sollten gar nicht auf die Gouverneure hören. Es handelt sich doch um eine politische Scharia.
They call it political Scharia.
Tatsächlich haben viele Gouverneure die Scharia genutzt, um Popularität zu erlangen und Stimmen für die nächste Wahl zu sammeln. Das wird auch als ein Grund genannt, weshalb der damalige Präsident Olusegun Obasanjo die Einführung zuließ. Er selbst ist zwar ein Christ aus dem Südwesten, mit der Entscheidung konnte er jedoch politische Verbündete im Norden gewinnen. Auch konnte ihm niemand vorwerfen, die Interessen seiner eigenen Religionsgemeinschaft voranzutreiben. Zu besonderen Vorbildern sind die Gouverneure im Norden, die die Scharia umsetzten, allerdings nicht geworden, sagt Cornelius Omonokwa. Der Gouverneur, der die Scharia eingeführt hat, hat eine Minderjährige geheiratet. Ich gehe nicht davon aus, dass die Scharia das fördert. Auch die Äußerungen dazu waren sehr unislamisch. Muslime waren damit nicht glücklich. Die Nachricht aus dem Jahr 2013 sorgte weltweit für Schlagzeilen. Das Mädchen war eine 13-Jährige aus Ägypten und Gouverneur Yerima rechtfertigte die Heirat ausgerechnet mit der Scharia. In anderen Teilen des Landes hat die Einführung indes zu schweren Ausschreitungen geführt. Besonders betroffen war der Bundesstaat Kaduna, wo zahlreiche Christen leben. Während den Protesten gegen die Scharia im Jahr 2000 starben verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 1300 und 5000 Menschen. Auch in Kano kamen mindestens 100 Personen ums Leben. Halima Jibril, Präsidentin des Dachverbands der muslimischen Frauenverbände, macht mangelndes Wissen dafür verantwortlich. Es gab viele Missverständnisse. Die Scharia gilt nicht für Nichtmuslime, was aber viele Menschen nicht verstanden haben. Das betonen Befürworter immer wieder. In Nordnigeria gelten deshalb mehrere Rechtssysteme. Kritikern zufolge gibt es jedoch auch Fälle, bei denen die Scharia bei Nichtmuslimen angewandt worden ist. Halima Jibril ist allerdings froh über die Entscheidung vor 20 Jahren. Sie sei das Gesetz Gottes. Auf praktischer Ebene hat sich etwa die härtere Durchsetzung des Alkoholverbots positiv auf Familien ausgewirkt, sagt sie. Vor der Einführung der Scharia haben manche Menschen die Hälfte ihres Lohns vertrunken. Als das Verbot jedoch eingeführt wurde, musste jeder heimlich und außerhalb der Städte und Dörfer trinken. Das hat vor allem Ehefrauen glücklich gemacht. Sie haben gesagt: Endlich kommen unsere Männer wieder nach der Arbeit nach Hause. Außerdem nimmt die Scharia den Staat in die Pflicht, für die Bewohner zu sorgen, sagt Halima Jibril. In der Scharia steht auch: Im Fall von Armut muss der Staat einspringen und den Menschen ein korrektes Leben nach islamischen Prinzipien ermöglichen. In der Praxis sieht es im Norden Nigerias bis heute jedoch anders aus. Es ist die Region, die landesweit am wenigsten entwickelt ist. Im Jahr 2015 gingen Kinder im Schnitt gerade einmal 4 Jahre lang zur Schule. In anderen Regionen war die Schulzeit doppelt bis dreimal so lang. Weder konnte die Scharia die Ausbreitung der Terrorgruppe Boko Haram im Nordosten verhindern, noch die aktuelle Sicherheitskrise. Vor allem in den Bundesstaaten Zamfara, Katsina und Kaduna kommt es jede Woche zu Entführungen und Überfällen. Auch den Landkonflikt zwischen Farmern und Viehhirten, durch den in den vergangenen Jahren viele tausend Menschen starben, konnte sie nicht eindämmen.
20 Jahre Scharia in Nigeria. Katrin Genzler mit einer Bilanz. Thank you. Vor 10 Jahren wurde in Berlin das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ELIS ins Leben gerufen. Es ist das erste jüdische Begabtenförderungswerk in Deutschland und wird vom Bundesbildungsministerium gefördert. Inzwischen haben beinahe 800 Jüdinnen und Juden, aber auch einige nicht-jüdische Begabte, die speziell zu jüdischen Themen forschen, eine finanzielle und ideelle Förderung erhalten. Mit Hilfe von ELIS sollen die Stipendiaten in ihrer jüdischen Identität bestärkt und zugleich befähigt werden, möglicherweise religiöse, politische oder gesellschaftliche Führungspositionen zu übernehmen. Und immer wichtiger wird die Frage, was eigentlich jüdisch sein bedeutet. Mehr über ELIS von Carsten Dippel.
Zur Wirklichkeit des Judentums gehört seine Vielfalt, sein Pluralismus. So formulierte es einst der Namensgeber des jüdischen Begabtenförderungswerkes, der 2007 verstorbene jüdische Historiker und Religionswissenschaftler Ernst Ludwig Ehrlich. Als vor 10 Jahren erstmals Stipendien an jüdische Begabte vergeben wurden, stand ELIS für ein klassisches Stipendienprogramm. Man wollte gleichziehen mit anderen Begabtenförderungswerken. Schließlich hatte sich dank des ungeahnten Zuwachses an jüdischen Gemeindemitgliedern in den 90er Jahren auch der Raum dafür geöffnet, jüdischen Studierenden eine finanzielle Perspektive durch Stipendien zu geben. Doch ELIS habe sich in den 10 Jahren gewandelt, sagt Geschäftsführer Jo Frank. Mittlerweile sei das jüdische Begabtenförderungswerk zugleich Labor, Diskursmaschine und Familie.
ELIS ist einerseits Labor für jüdische Identitäten, Labor aber auch für Überlegungen, wie die jüdische Gemeinschaft Gesellschaft gestalten kann. Die Diskursmaschine ist ELIS durch die vielen Sachen, die wir eben nicht nur innerhalb der Gemeinschaft, sondern außerhalb machen, ob das Ausstellungen sind oder Diskussionsabende. Und die Familie ist Begriff, den wir übernommen haben von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, die ELIS selbst als Familie bezeichnen.
Alisa Frenkel ist Gesamtsprecherin von ELIS. Sie wuchs im Elsass auf, in einer jüdischen Gemeinschaft, die anders als in Deutschland ist. Derzeit macht sie ihren Master in International Affairs an der Hertie School of Governance.
Das Judentum, was ich bei ELIS kennenlerne, ist ganz anders als das Judentum, mit dem ich aufgewachsen bin, weil das Judentum in Frankreich und das jüdische Leben ist ganz anders geprägt, ist viel traditioneller und ich würde sogar sagen, in Deutschland sind die Leute viel offener. Deswegen war ich sehr in meinem Tunnelblick, als ich nach Deutschland kam und dieser Tunnel wurde komplett zerbrochen, als ich dann bei ELIS ankam, weil mir war gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Strömungen gibt und vor allem die liberalen Strömungen waren mir ganz neu.
Sie schätze besonders die Gespräche mit den anderen Stipendiaten, sagt Frenkel. Die familiäre Atmosphäre, etwa an gemeinsamen Schabbatabenden.
Mit dem Begriff Labor verbinde ich ELIS eher nicht. Das hat mir zu steril, aber eigentlich ist ELIS ganz vielfältig und bunt und ich denke, Familie trifft es aus meiner Perspektive schon eher. Obwohl wir alle sehr unterschiedlich sind, haben wir alle eben diesen gemeinsamen Nenner, nämlich die Förderung beim ELIS und auch gemeinsame Ziele, würde ich sagen, nämlich einfach das vielfältige Judentum in Deutschland zu fördern und auch die Gesamtgesellschaft mehr fürs Judentum zu öffnen oder uns mehr einzubringen.
ELIS legt neben der rein akademischen Unterstützung großen Wert auf ideelle Förderung. Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm zu jüdischen Themen, Kollegreihen, Studientage, das Dagesh Kunstlab oder die Dialogperspektiven zum interreligiösen Gespräch. Begleitet wird das Programm auch von liberalen und orthodoxen Rabbinern. Es geht auch darum, einen Raum für junge Jüdinnen und Juden zu schaffen. Erwartet wird ein hohes soziales und gesellschaftliches Engagement, nicht zuletzt in den Gemeinden. Sandra Anusiewicz-Beer ist Koordinatorin der konservativen Rabbinerausbildung am Zacharias-Frenkel-College. Sie hatte schon viele Jahre Berufserfahrung, als sie mit einem Promotionsstipendium über ELIS gefördert wurde.
Also was ELIS, denke ich, besonders macht, ist, dass es tatsächlich so viele junge Jüdinnen und Juden zusammenbringt, die ansonsten als lose Elementarteilchen einfach so herumschweben würden an den Universitäten, dass man tatsächlich über diesen gemeinsamen Nenner Judentum zusammenkommt und sich findet. Egal, ob man jetzt jüdische Studien studiert oder eben Medizin oder Jura.
Ein wichtiger Punkt ist die immer wieder verhandelte Frage zur jüdischen Identität. Viele führen die eigene Auseinandersetzung mit dieser Frage überhaupt erst zu ELIS. Dort wiederum würde diese Auseinandersetzung weitergeführt, sagt Anusiewicz-Beer.
Das ist ein Thema, was immer wieder kommt und an dem die Leute sich reiben. Und vielleicht ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Tatsächlich die Frage, wer sind wir? Woher kommen wir? Was ist uns wichtig? Welche Gesellschaft wollen wir? Und was heißt das eben für die eigene Herkunft und für das eigene Erbe?
Wenn junge Jüdinnen und Juden zu Elis gehen, ist das für viele auch der Wunsch, mehr über ihr Judentum zu erfahren. Denn viele stammen aus Zuwandererfamilien, die mit jüdischer Religion wenig in Berührung gekommen waren. Sich mit der eigenen jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen, das Judentum gewissermaßen neu zu lernen, hieße jedoch keineswegs, dass sie religiös lebten, so Anusiewicz-Bär.
Man spürt es in den Begegnungen, der überwiegende Teil definiert sich wirklich kulturell oder säkular. Und wenn wir von der jüdischen Renaissance in Deutschland sprechen, dann müssen wir auch ganz klar sagen, dass diese Renaissance nicht im Religiösen stattfindet, sondern dass sie eben ganz eigene Wege geht. Und das, denke ich, bildet sich da sehr, sehr, sehr deutlich ab.
Rachel de Boer ist Alumna von Elis. Sie ist auch heute noch im Studienwerk aktiv. Fragen zur Identität haben sie schon lange vor Elis beschäftigt. Rachel de Boer wuchs in einer ostdeutschen Pfarrersfamilie auf. Später konvertierte sie zum Judentum. Bei Elis werde jüdische Identität tatsächlich ausbuchstabiert.
Hier können sich viele Identitäten finden und auch verändern. Und es wird einem nicht so raufgedrückt, was es bedeutet, jüdisch zu sein, sondern das ist wie so ein Wechselspiel zwischen allen Menschen, die kommen. Und es ist ein ziemlich junges Studienwerk, bei dem man, finde ich, auch von außen ziemlich sieht, wie es sich ständig weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl, es ist ziemlich viel in Bewegung und das gehört für mich auch zu jüdischer Identität heutzutage dazu.
Ob auf lange Sicht durch Elis wirklich eine Stärkung von jüdischer Identität und Gemeinschaft stattfinde, und das ist ein Anspruch des Studienwerkes, bleibe aber eine offene Frage, sagt Sandra Anusiewicz-Bär. Mit 10 Jahren sei Elis schließlich ein noch sehr junges Begabtenförderungswerk. Für das Selbstverständnis und die Selbstvergewisserung einer jungen jüdischen Generation immerhin ein wichtiger Ort. Entscheidend sei letztlich jedoch die Frage, wie die Stipendiaten ihr Judentum tatsächlich im Alltag leben und in die nächste Generation tragen würden.
Das ist der Gradmesser für jüdische Identität. Was bleibt? Ja? Sind es die Witze von Woody Allen oder ist es die gemeinsame Schabbatfeier am Freitagabend im Kreise der Familie? Also es kann natürlich auch sein, ich interessiere mich einfach für jüdische Themen und bin bei jedem Kulturfestival dabei. Vielleicht genügt das auch oder für viele genügt das sicherlich und die drücken ihre Verbundenheit darüber aus. Aber trotzdem, ich glaube, ein ganz großer Teil ist natürlich die Religion, Judentum, das über Religion definiert wird. Und da finde ich es spannend und denke ich, müssen wir abwarten, inwieweit da neue Impulse tatsächlich hervorgehen. Also auch die Religion weiterzuentwickeln und ob die Religion die passenden Antworten findet für die Bedürfnisse der jungen Studierenden.
Das jüdische Begabtenförderungswerk Elis feierte 10-jähriges Bestehen. Aus Berlin berichtete Carsten Dippel. Warum nicht, sagte sich Chana Botea, eine junge orthodoxe Jüdin in Israel, und eröffnete im Herzen Tel Avivs den ersten koscheren Sexshop. Für die selbstbewusste Frau gehören Tabus nicht zum Judentum und ihr Warenangebot, sagt sie, steht im Einklang der Vorschriften des Judentums. Bereits ihr Vater, ein Rabbiner aus den USA, machte auf sich aufmerksam und wurde bekannt. Und zwar 1999 veröffentlichte er das Buch »Koscherer Sex«, Es ist ein Leitfaden für Leidenschaft und Intimität. Es wurde zu einem Bestseller. Auch das Folgewerk 10 Jahre später wurde zu einem Verkaufsschlager. Selbstverständlich liegen seine Bücher auch in dem Geschäft seiner Tochter aus, zwischen all den Vibratoren, Ringen, Kugeln und Duftölen. Ihr Sexshop ist koscher, sagt die orthodoxe Jüdin Hanna Bother. Benjamin Hammer sprach mit ihr.
Zu Besuch im Laden von Hanna Botheach, 29 Jahre alt, Israelin mit Wurzeln in den USA. Botheach ist orthodoxe Jüdin und hält sich an die Regeln ihrer Religion. Was sie nicht daran hindert, dem Reporter aus Deutschland ein Regal mit Vibratoren und Dildos zu zeigen.
These are more of the basic, like wand-style vibrators.
Hier kommen wir zu den Zauberstab-Vibratoren und hier haben wir voll einführbare Dildos aus Kristallstein.
Crystal Dildos.
Ein Regal mit Sexspielzeugen für religiöse Kunden. Für Hanna Botheach ist das kein Widerspruch. Die Leute glauben, dass Religion die Sexualität unterdrückt. Aber im Judentum wird Sex gefeiert. Die Menschen werden dazu ermuntert. Hinweise finden sich schon in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es:
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch.
Und später?
Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
Hanna Botheach will mit ihrem Geschäft Sex und Religion in Einklang bringen. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters, einem bekannten Rabbiner aus den USA. Der schrieb vor 20 Jahren einen Ratgeber für koscheren Sex. Hanna Botheach sagt, in der säkularen Welt werde die Sexualität ausgebeutet, zum Beispiel mit Pornografie. In der religiösen Welt hingegen werde die Sexualität häufig unterdrückt, gerade die von Frauen. Die Welt hat es mit dem religiösen und mit dem weltlichen Ansatz versucht. Es ist an der Zeit für einen wunderschönen und ausgeglichenen Zugang. Der kommt aus meiner Sicht aus dem Judentum. Was aber ist eigentlich jüdisch in Hanna Botheachs koscherem Sexshop? Eine Sache fällt auf, viele Gegenstände sind für Frauen gedacht. Im Judentum, sagt Botheach, hätten die Männer den klaren Auftrag, ihren Frauen Lust zu verschaffen. Und dann fällt auf, wie klein die Peitschen sind und wie harmlos die Handschellen. Auch das ist kein Zufall, denn das Sexspielzeug soll zwar die Lust steigern, aber auf keinen Fall Schmerzen zufügen. Das wäre nicht koscher.
Causing real pain is a problem in Judaism.
Bei aller Lockerheit, die Vorschriften und Regeln ihrer Religion will Hanna Botheach nicht überwinden. Masturbation von Männern verboten, Sex auf Fotos und in Videos ebenfalls. Und auch daran sollen sich jüdische Paare laut Hanna Botheach halten. Während der Menstruation der Frau und einige Tage danach sollen Paare nicht miteinander schlafen. Manche Leute sehen darin religiöse Unterdrückung. Sie sagen, dass sich eine Frau während der Menstruation schmutzig fühlt. Ich glaube aber, dass das Judentum hier ein Geheimnis entdeckt hat, in einer Beziehung die Spannung zu erhalten, dass Sex manchmal nicht verfügbar ist. Für Hanna Botheach ist Sex nicht nur eine schöne Nebensache. Es ist Teil ihrer Religion. Im Internet sei sie von manchen religiösen Juden angefeindet worden. Der überwältigende Teil der Rückmeldungen sei aber positiv. Hanna Botheach hat mit ihrem koscheren Sexshop große Pläne. Schon bald will sie ein Geschäft in New York eröffnen.
Benjamin Hammer über den ersten koscheren Sexshop in Tel Aviv. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier bei uns im Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz.